Heute bei Fearless News. Ein Schatten seiner selbst? Assassin's Creed Shadows endlich released. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Verkauft Ubisoft seine großen Marken? God of War Serie eine Katastrophe? Showrunner hat das Spiel selber nie gespielt. Ab jetzt wird alles Beta. Sony will euer Feedback. Geteilte Freude. Split Fiction belohnt zwei Spieler.
Lang ist es her, endlich haben wir uns wieder zusammengesetzt. Es ist Zeit für die Fearless News. An meiner Seite darf ich heute begrüßen Arthur.
Hallo.
Johnny.
Guten Tag.
Und Hase.
Tschüss. Hallo.
Jungs, es ist ja schon, glaube ich, fast 3 Monate her, seitdem wir die letzten News aufgenommen haben. Wir haben einiges an Specialen und unsere kleine Pause gehabt, aber trotzdem freue ich mich, dass wir heute wieder so beisammen sitzen und darüber sprechen können, was in der letzten Zeit so in der Branche abgeht.
Ja, ist wichtig. Wir haben einfach, wie du gesagt hast, schon lange nicht mehr drüber gequatscht und einige Sachen sind doch in der Luft und einige Sachen sind interessant und ja, ich würde sagen, lass doch einfach mal starten.
Ja, genau. Ich habe auch direkt ein Thema mitgebracht, das viele von uns vielleicht persönlich nehmen könnten. Und zwar ist es bei manchen vielleicht unterm Radar geflogen, aber zu God of War soll eine Serie kommen. Und das bei Amazon. Nun hat der Showrunner eine Pressekonferenz gehabt, in der er erzählt hat, er hat God of War niemals gespielt, weil ihm die Steuerung zu kompliziert war.
And Hase took it personal.
Rache.
Sowas kann man nur persönlich nehmen, oder?
Das geht auch nicht. Also du kannst ja kein Passagierflugzeug fliegen, wenn du vorher nie ein Flugzeug geflogen bist. Und wenn er jetzt die Story nicht kennt, er dieses Gefühl beim Spielen nicht hatte, das ist doch das Kind. Das geht nicht. Du musst dieses Spiel spielen, du musst dieses Spiel fühlen. Du musst genau fühlen, wie du dich fühlst, wenn du Zeus auf die Schnauze haust. Und wenn du das nicht selber gefühlt hast, dann kannst du das nicht in eine Serie bringen.
Ist erstmal super, super ungünstig, gar keine Frage. Cool, dass überhaupt eine Serie kommt. Habe ich Bock drauf, wenn sie gut wird. Wir haben zuletzt gesehen, dass es einige Serien geschafft haben, auch sehr, sehr gut zu sein. Man muss aber auch so ein bisschen unterscheiden. Ein Showrunner ist ja immer noch nicht irgendwie ein Executive oder irgendjemand, der da großartig mit reinspricht, was die seriellen Entscheidungen anbelangt, sondern ein Showrunner ist ja eher so jemand, wie soll man das sagen? Also Showrunner gibt es bei uns quasi so gar nicht. Das ist jemand, der auch unterwegs ist, der für diese Show wirbt, der alles so ein bisschen zusammenfasst.
Der Dirigent.
Genau, so kann man es sagen. Und natürlich ist es doof, wenn der Dirigent jetzt nicht zwangsläufig weiß, was die Quintessenz von dem Ding ist. Aber es gibt ja immer noch Creative Directors, es gibt ja immer noch Leute, die das Storyboard schreiben. Es gibt Leute, die schreiben eben die verschiedenen Charaktere und was passiert und so weiter und so fort. Und da sind halt einige Leute dabei, die schon mehr Ahnung haben müssen. Ob sie es haben, weiß ich nicht. Aber wenn der Showrunner selbst jetzt erstmal nicht so viel zu sagen hat, das finde ich jetzt erstmal gar nicht so schlimm, muss ich sagen.
Ich bin gespannt, wie das wird, wenn die Quintessenz nicht aufgenommen wird, dieses Brutale. Da, was ich mir vorstellen könnte, zu viel Humor reinfließen wird in irgendeiner Weise, ne? Dass jemand sich versucht zu verewigen und es auf eine neue Weise zu performen, das Ganze, das wäre eine totale Katastrophe. Was mich aber
God of War mit Humor, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Das siehste, wäre ja katastrophal, sag ich doch. Und was mich aber interessiert, also ich schätze mal, das wird ja während der potenziell ersten 3 Spiele ungefähr laufen, vielleicht sogar die Vorgeschichte als allererstes von Kratos. Aber da bin ich gespannt, welchen Zeitpunkt die auswählen, um mit der Serie tatsächlich zu starten. Rein vom Potenzial der Serie könnte ich mir vorstellen, dass es jetzt aktuell quasi wie Valhalla, Ragnarok, die Story würde in Serienform, in Filmform also viel mehr Fans abholen. Nicht nur Fans, sondern vielleicht auch andere Leute, weil es tiefsinniger ist und nicht nur um Rache geht. Es ist nicht die Quintessenz davon, wie wir gesagt haben.
Ja, auch der Charakter einfach tiefer ist als in den ersten drei Teilen. Ja, das muss man ja auch sagen. Kratos in den ersten drei Teilen ist ja einfach nur jemand, der, wie ich schon 50 Mal gesagt habe, Rache will und sehr, sehr platt ist. Ne? Er ist einfach nur aggressiv und laut und stark und das ist so sein Ding.
Deswegen mag ich ihn.
Schön wäre es aber, wenn die von Anfang an anfangen. Ne? Das wäre super.
Ja, ja. Die Vorgeschichte wäre schon richtig interessant, auch mit seiner Familie und so weiter. Ich glaube, was vielen Fans ein bisschen Bauchschmerzen macht, ist, wir kennen es ja von Fallout und von The Last of Us, was ja richtig, richtig gut umgesetzt worden ist, wo auch die Showrunner gezeigt haben, dass die Fans der Spielereien sind und die einfach auf die Fans gehört haben und auch Easter Eggs einbauen konnten und so weiter und so weiter und so weiter. Ich glaube, viele Fans haben Angst, dass das hier nicht passiert und dass das einfach zu ja, monetarisiert nachher wird, so 0815-Projekt von Amazon. Also wenn die das gleich machen, wie es mit den anderen Spielen funktioniert hat, dann geil, wie mit Fallout zum Beispiel. Ja, ich weiß nicht, so ein bisschen unwohles Gefühl habe ich da auch. Wir haben es gesagt, Kratos ist jetzt nicht die Charakterperson mit der tiefsten, ja, mit dem tiefsten Charakter, kann man schon so fast sagen. Er ist einseitig gestrickt, sehr still und das kann schwierig sein umzusetzen.
Also was mich so ein bisschen zufrieden stimmt oder mich, sag ich mal, in die richtige Richtung emotional wirft. Wenn man so ein bisschen ein paar Jahre zurückblickt, hatte man das immer dieses Gefühl, oh, eine Spieleverfilmung kommt, die kann nur Kacke werden, weil es einfach immer so war. Und jetzt seit Last of Us, seit Fallout, hat man einfach gesehen, doch, man kann auch Spiele ordentlich verfilmen und was richtig Gutes draus machen. Und wenn die mit God of War in so eine Richtung gehen und dann auch das gleiche oder mit dem gleichen emotional ja, Zweck da dran gehen wie bei Fallout und Last of Us, dann wird das Ding gut. Und wenn der Showrunner das vorher nicht gezockt hat, dann soll er sich dann Leute dazu holen, die es gezockt haben, die diesen emotional Rache-Modus kennen und da mitgehen. Und wenn das funktioniert, dann wird es ein geiles Ding.
Ich denke, das ist halt auch eine Frage des Geldes. Ne? Die Geldgeber, die dahinter stecken, die haben vorher vielleicht nicht so viel gegeben, wenn wir an die ganzen Filme denken, die zuvor kamen, die immer eine Katastrophe waren. Assassin's Creed, Hitman, ganz viele Teile scheiße, bis auf einen, der einigermaßen war. Mittlerweile hat man ja gemerkt, dass Serien wie Arcane, ihr habt gesagt Fallout, Castlevania, The Last of Us natürlich, die hauen ja richtig rein. Und die Leute feiern es und das dringt, hoffe ich, auch einfach zu den Geldgebern durch, die dann sagen, hey, mach so, wenn ich möchte auch Leute haben, die Plan haben, hier, nimm das Geld so ungefähr und macht einfach ein geiles Projekt. Und ich glaube, das ist ein bisschen mehr in den Köpfen drin als jemals zuvor. Und deswegen bin ich schon positiv gestimmt, aber natürlich ist da so ein bisschen Angst immer mit bei. Gerade bei Reihen, die man richtig, richtig gern hat, möchte man natürlich auch eine coole Verfilmung, eine coole Serie haben, wo man das noch ein bisschen abfeiern kann. Aber es ist halt immer ein bisschen schwierig, ne? Ein Film ist immer noch was anderes als ein Spiel. Bei Last of Us funktioniert es sehr gut, weil es einfach schon sehr filmisch ist. Auch wenn ein God of War sehr filmisch aufgezogen ist, was jetzt Kamera und Szenerie angeht und so weiter, heißt es ja nicht, dass es eine wirklich gute Geschichte auch erzählen kann. So, das ist schwierig. Ich gebe Arthur recht, Ragnarök, die neueren Teile, also sprich God of War, das Reboot und Ragnarök, die haben eine Menge Potenzial auf jeden Fall. Und auch aus dem Originalen könnte man was Geiles machen. Aber es ist halt immer die Frage, wie man es schreibt und wie kommt es dann drüber, ne?
Ich kann mir vorstellen, wenn sowas announced wird, so eine Serie mit so einer Fanbase, dass etliche Briefe bei den Reihen flattern mit Drohungen von Hardcore-Fans, ja. Wehe, verkackt das und alles Mögliche. Ne?
Rache.
Rache.
So ja, sonst gibt's Rache.
Im Vorfeld schon.
Wenn ihr euch abschließend zu diesem Thema eine Sache wünschen könnt, die in dieser Umsetzung mit drin sein soll oder wie das umgesetzt sein sollte, was würdet ihr wählen? Meiner Meinung nach, also was ich mir wünsche, ist, dass es die Brutalität nicht verliert, weil das einfach ein wichtiger Aspekt ist und ich kann mir vorstellen, dass es bei der Monetarisierung ein großes Problem werden kann, weil es soll ja wahrscheinlich auch unter 18-Jährige oder solche Personen halt ansprechen oder gezeigt werden, damit die so viel Umsatz wie möglich damit machen können. Und das sehe ich ein bisschen problematisch. Deswegen wünsche ich mir, es soll auch brutal bleiben.
Das muss es auch. Also das ist die Essenz von God of War. Es ist, du kannst kein God of War machen, wo die am Ende Beyblade-Turnier machen oder so und Kratos dann Zeus mit Armdrücken oder so mache. Das funktioniert nicht. Du brauchst diese Brutalität. God of War. God of War hat genau diese Szene, ja, diese Szene, wo du diesen Typen mit der Tür den Kopf einhaust und so, wenn du sowas da nicht reinbringst, ist es kein God of War. Das funktioniert nicht.
Ja, jeder Bosskampf im Endeffekt aus dem Spiel muss auch geil inszeniert werden. Ne? Also die Kämpfe und die Aktionen dort müssen Hammer sein. Das ist das Aushängeschild dieser Serie im Endeffekt. Aber auch, wie vorhin schon gesagt, ich möchte nicht, dass Kratos oder auch die Charaktere drumherum platt sind. Ich möchte, dass die schon gut erklärt bekommen, warum gerade Kratos so sauer ist, so wütend ist. Und er hat ja einen Grund dafür. Er ist ja ein wirklich, wirklich geschändeter Charakter. Und ich möchte, dass das herausgestrichen wird, also betont wird und nicht einfach nur, okay, ich laufe jetzt durch die Gegend und klatsche irgendwelche Leute um. Also es soll nicht so ein Edgelord sein, sondern schon jemand, wo man auch mitfühlen kann. Und dann soll man auch fühlen, wenn Gegner auseinandergerissen werden.
Definitiv, den Verrat und alles Mögliche, dass man den definitiv mitbekommt. Ne? Ich bin wirklich gespannt, wie das storymäßig aussieht. FSK 18 muss es meiner Meinung nach sein, wird es aber nicht. FSK 16 werden die, denke ich auch, Enrico, da in die Richtung zielen auf jeden Fall. Also mit FSK 16 kann man auch was machen. Also man kennt ja bereits Filme und Serien FSK 16, die schon nicht schlecht sind. Ne? FSK 18 wäre aber um einiges besser. Und storytechnisch dürfen die das einfach nicht verkacken, wie Johnny, du das gesagt hast. Das sind die zwei Hauptkriterien meiner Meinung nach. Alles andere ist so nebensächlich.
Finde ich auch.
Vielleicht nochmal, um dieses Thema abzuschließen, Spieleverfilmungen. Nächste Woche kommt die Devil May Cry-Serie auf Netflix. Da bin ich auch sehr gespannt. Am 3. April kommt sie raus. Bin ich auch sehr gespannt, was sie daraus machen.
Live-Action oder?
Nee, Anime.
Ah, Anime, alles klar.
Kommen wir zur nächsten Topic. Und zwar hat Sony ein neues Programm eingeführt. Und dieses Programm handelt darum, wir kennen ja die ganzen Beta-Tests von Videospielen. Und normalerweise musste man sich entweder eine Vorabversion kaufen, wenn man Vorbesteller war, oder man konnte sich einschreiben und auf einen Key hoffen und dann an diesen Betas teilnehmen. Und Sony hat jetzt ein Beta-Programm auf die Beine gestellt, wo man sich anmeldet und man ist dann bei einer Anlaufstelle, egal für welche Beta, die jetzt Sony-mäßig stattfinden soll, ist dann in diesem Pool drin und kann Keys bekommen und daran dann teilnehmen. Die einzige Voraussetzung, die es dort gibt, ist, dass du einen PSN-Account hast, der nicht irgendwie geflaggt ist. Also sprich, du hast nicht schon Bans gehabt oder ähnliche Geschichten. Und meine Frage jetzt: Ist das richtig und wichtig, so wie die das machen, dass sie auf das Feedback der Spieler hoffen und mehr möchten? Oder ist das einfach ein schlauer Marketing-Move, um zu sagen, hier ein bisschen Greenwashing, die haben ja in der letzten Zeit mit ihrem PSN ein bisschen häufiger ins Fettnäpfchen getreten? Was meint ihr?
Im besten Fall ist es beides. Also gute Marketingstrategie, die zeigt, hey, wir hören auf die Player, obwohl sie es vielleicht nicht tun. Aber gleichzeitig, wenn sie es tun, ist es ja top, ne? Sich Informationen reinholen, was können wir verbessern. Auch dieses ganze Thema, Spiele kommen heutzutage nicht mehr wirklich fertig auf den Markt. Wenn das jetzt vielleicht aktiv angegriffen werden soll, super gern. Ne, verschiedene, wobei, ja gut, es geht jetzt nur hauptsächlich um PlayStation. Einige PC-Features wird es auch geben, aber es wird ja nicht PC-optimiert sein in dem Fall. Also sprich, ich habe den und den PC mit der und der Leistung und ja, ich habe damit Probleme und geht das mal an so ungefähr, sondern ja, es wird dann ja hauptsächlich eben die PlayStation sein, aber ich finde das schon gut. Also ich mag das Feature, das klingt erstmal ganz geil. Ich habe mich tatsächlich auch schon dafür angemeldet, weil ich es schon interessant finde. Vielleicht kommt da mal was Cooles, was man antesten kann oder ein neues Feature. Ich finde es jetzt nicht negativ, erstmal nur positiv. Kommt halt immer drauf an, was daraus gemacht wird.
Man merkt das ja auch ganz oft, dass die Community die guten Ideen hat. Ne? Also gerade auch bei Games, wenn man guckt, wieso haben wir so krasse Modding-Communities? So Dinge, die nicht in die Games reingekommen sind und die Community aber geil findet. Ne? Und wir haben ja auch einige Spiele, die das ja auch richtig machen. Ne? Wenn wir jetzt gucken, der Final Fantasy VII Remake, haben die den ersten Teil rausgebracht und im zweiten Teil einfach nochmal die Sachen mit eingebaut, wo die Community vorher gesagt hat, ey, das ist nicht ganz so geil, das könntet ihr besser machen. Und dann freut sich die Community. Ne? Und wenn Sony jetzt so ein Feature einbaut und die Community, sage ich mal, ein bisschen Mitspracherecht kann man, ja, wie ihr wisst, was ich meine, so, mhm, so gesehen hat, um da das Endprodukt mitzugestalten. Wenn das so klappt, dann ist die Community glücklich. Das ist für Sony ein großer Shit, weil die direkt Feedback kriegen können. Also ich finde das auch eine geniale Idee.
An sich definitiv. Für mich persönlich ist es eher egal, würde ich schon sagen. Ich bin nicht so wirklich, dass ich Demos zocke oder irgendwelche Spiele vorab. Zum Beispiel Path of Exile gerade läuft die, wie nennt man das, Open Beta. Open Alpha, je nachdem. Und der Full Release ist ja später. Ich würde das Spiel super gern spielen und jetzt schon, aber das ist halt nicht voller Content und das Spiel ist noch nicht komplett draußen. Und das hält mich lediglich zurück, ne? Dass ich das in vollem genießen will, weil sowas macht das Spiel ein bisschen für mich kaputt, wenn ich da schon. Also nicht kaputt, aber ich habe da nicht mehr so viel Lust drauf, sage ich mal so.
Fühle ich voll.
Aber für die Sache, Hase, die du gesagt hast, dass auf die Community immer mehr ja merklich gehört wird von den Spieleherstellern. Wir haben es zuletzt bei Monster Hunter gesehen. Die Community hat direkt aufgeschrien: Alter, kein Hitstop, was ist das denn? Das sieht scheiße aus. Ja, Mann, zack, reingepatcht instant. Ne? Und das ist auch vernünftig. Und das ist das Beste, glaube ich, was die machen können, um ihre Spiele selber zu verbessern und alles Mögliche, ne? Dass wirklich gute Produkte auf den Markt geliefert werden. Vielleicht haben die dann dadurch sogar ein bisschen schnellere Zeiten, in denen die das polischen können, durch das Feedback natürlich, ne? Ich hoffe das Beste dadurch.
Das, was ich am wichtigsten finde, ihr habt es gesagt, mit Betas und so weiter, die sind wichtig, Tests müssen immer stattfinden. Wir haben es bei Monster Hunter gesehen, wie Arthur gesagt hat, ganz, ganz wichtig. Was ich am interessantesten finde, ist, dass sie eine Anlaufstelle dafür schaffen. Ich meine, wie viele Betas oder wie häufig bekommen wir mit, dass Betas stattfinden? Das ist ja meistens bei den großen Titeln so. Und wenn Sony dann zumindest für ihre eigenen Titel diese Mails rausschicken kann oder diese Zugänge und so weiter, das findet ja für PS5, aber auch für den PC statt, noch viel wichtiger. Wir haben ja immer wieder diese Probleme mit den Ports auf dem PC. Ich habe heute noch Videos gesehen zu einem Spiel, hier Ronin, wie hieß das Spiel, Hase, das du gespielt hast? Rise of the Ronin, ja. Ist auch jetzt auf dem PC rausgekommen, wieder ein Debakel gewesen mit der Portierung. Und wenn die da Vorabversionen rausbringen oder mehr Personen diese Beta spielen, ist das der richtige Schritt meiner Meinung nach. Dass die da jetzt extra so ein Riesenprogramm draus gemacht haben und die Marketing-Trommel da so gerührt haben, finde ich auch ein bisschen unnötig. Ja, es ist jetzt kein großes Ding, aber schön, dass die eine coole Anlaufstelle dafür geschafft haben. Ich habe mich da auch eingetragen. Ich spiele gerne Betas und Demos, weil ich das ganz interessant finde. So bin ich ja zu dem einen oder anderen Spiel auch noch gekommen. Wenn es euch interessiert, dann schreibt euch da auch gerne rein und sagt uns, wie ihr das findet. Ich habe zu Sony aber noch einen Punkt. Und zwar wurde Sony in den Niederlanden verklagt. Aus der Thematik, vom Verbraucherschutz sogar direkt. Wir kennen es ja mit dem digitalen Store. Viele Spiele gibt es ja nur im digitalen Store und nicht mehr in physischen Versionen. Der Verbraucherschutz hat dort gesagt, dass zum einen Sony dort ein Vertriebsmonopol hat und zum anderen die Spiele im Vergleich zur physischen Version bis zu 47% teurer sind, ohne dass es einen Mehrwert gibt. Es ist ja nicht mal die physische Version und die Versionen sind ja komplett identisch. Und da gibt es jetzt wohl ein riesen Gerichtsverfahren, das am Rollen ist. Was denkt ihr dazu?
Ich weiß gar nicht, wie das verknüpft ist, wie physische Spiele bepreist werden und digitale. Also ich weiß, dass du hin und wieder einfach dort eine Diskrepanz hast, dass physische Spiele günstiger sind als digitale. Ganz oft hast du das, dass du bei den digitalen immer noch den Vollpreis hast. Es sei denn, ist das irgendwie mal eine Werbung oder eine Aktion, die dort läuft. Und ich weiß nicht, also welche Faktoren da reinspielen, dass eben wie die physischen Kopien günstiger sind. Das ist ja nicht nur irgendwie ein Hersteller hat zu viel davon auf dem in den Regalen, sondern irgendwie werden die Preise ja vorher bestimmt. Das ist irgendwie weird. Ich kann aber, glaube ich, schon nachvollziehen, warum dieses Problem da ist. Wisst ihr, was ich meine? Ja, aber es ist schon komisch. Warum sollte eine physische Kopie eines Spiels günstiger sein als die digitale? Das ist schon seltsam.
Wenn Spielehersteller lediglich eine digitale Version anbieten, ist es nun mal so, dass die sehr viele Kosten nicht haben in Bezug auf Herstellung der physischen Sachen, das Case, die CDs, alles Mögliche, das Shipping, Shipping, was die haben, alles, was dazugehört. Dadurch Ich hätte mir das in die Richtung gedacht, aber nicht so hoch tatsächlich, weil die Herstellung eines Spiels ist, das Programmieren ist der Hauptbestandteil. Aber 47% teurer ist für mich.
Du hast halt mit dem physischen immer den Gebrauchtmarkt, ne? Dann hast du mit digitalen gar nicht. Und wenn du als Laden da, keine Ahnung, du hast noch 50 Kopien bei dir im Lager liegen und diese Kopien werden aber bei eBay Kleinanzeigen dann für 30 Euro und du verkaufst für 60 Euro, ist ja klar, dass die Leute dann eher die gebrauchte Version kaufen für 30 Euro anstatt die für 60 Euro. Dann musst du halt mitgehen, ne? Und das hast du auf dem digitalen Markt halt gar nicht. Du hast dieses diesen Gebrauchtmarkt gar nicht, weil digital ist digital, ne? Du kannst es nicht weitergeben und ich glaube, das ist ein großer Punkt hier auch, der da mit reinwirkt.
Ich glaube, das ist echt ein komplexes Thema, welches jetzt nicht zwangsläufig irgendwie dadurch geschaffen ist, dass Sony da doof hantiert, sondern dass es einfach ein ganz klassisches, was heißt klassisch, aber ein Problem des Marktes einfach ist, für das Sony, wie gesagt, glaube ich, nicht viel kann. Ich will die jetzt nicht in Schutz nehmen oder sagen, hey, ihr macht das gut oder keine Ahnung was oder sie könnten nichts tun, aber das klingt für mich wie, weiß ich nicht, ist das nötig? Ich finde es gut, dass der Verbraucherschutz irgendwo guckt und schaut und macht und tut, gar keine Frage, das ist wichtig. Aber wie willst du da jetzt gegensteuern? Wir wissen, es wird faktisch irgendwann mal nur noch einen digitalen Markt geben, so mehr oder weniger, bis auf wenige Ausnahmen, das ist der Weg, wo es hingeht. Das sind jetzt quasi die Probleme, die dazwischen existieren und irgendwann mal nicht mehr da sein werden.
Wir werden sehen, wo das Ganze hingeht. Es ist ein Thema, das es ja schon jahrelang gibt mit den digitalen, mit den physischen Spielen. Und wie Johnny sagt, es wird irgendwann komplett auf digital hinauslaufen, das denke ich auch. Wir werden aber sehen, wie die Reise da wirklich hingeht. Es ist schwierig zu interpretieren, was jetzt wirklich kommen wird. Ich glaube, wir können da eigentlich nur abwarten. Gut, ich habe jetzt aber eine erfreuliche News-Topic. Und zwar habt ihr ja mitbekommen, dass Split Fiction rausgekommen ist, das Spiel von den Machern von It Takes Two. Dieses Spiel hat direkt auf Steam ein paar neue Rekorde aufgestellt. Und zwar ist das Spiel ja von EA gepublished, also es wird von EA vertrieben. Und es ist das Spiel mit der höchsten Spielerzahl auf Steam, das von EA ist, mit 259.000 gleichzeitigen Spielern.
Quatsch, mehr als FIFA.
Da erstmal ein Applaus dafür, dass dieses Studio das hinbekommen hat. Worauf ich aber hinaus möchte ist, wir haben ja eine Gesellschaft, die dazu führt oder dazu tendiert, Spiele schnell durchzuspielen. Man spielt sehr, sehr viele Spiele und ja, man stößt nicht so gerne auf Hindernisse, sage ich mal so. Und in diesem Spiel ist es so, dass es in einem Fahrstuhl ein geheimes Level gab. Da musstest du anhand eines Codes durch und dieses Level war so schwer, dass selbst der Chefentwickler gesagt hat, die eigenen Entwickler haben es nicht geschafft, dieses Level durchzuspielen. Und zwei chinesische Spieler haben es geschafft, das Spiel durchzuspielen, also dieses Level durchzuspielen. Und am Ende dieser Sequenz kam ein Video von dem Chefentwickler, der halt geklatscht hat und die beiden Spieler nach Schweden ins Studio eingeladen hat. Und das fand ich so geil, diese Story, dass man so ein schweres Level dort einbaut und dann mit so einer Belohnung von China nach Schweden eingeladen. Und die durften sogar das neue Spiel, woran die gerade entwickeln, schon dort testen.
Nice. Das ist richtig cool.
Geil. Ist Hammer. Ich habe auch Split Fiction tatsächlich gespielt. Nicht durch, noch nicht. Als es rauskam, habe ich auch nur gemerkt, super viele Leute spielen es. Es hat voll den Buzz und das fand ich geil, weil diese Art von Spiel cool ist. It Takes Two war mega. Und ich habe mit meiner Freundin angefangen, Split Fiction zu spielen. Wir haben jetzt nicht super viel gespielt, sagen wir mal so 5-6 Stunden. Und bis zu dem Zeitpunkt kann ich sagen, es ist more of the same, aber in einer guten Art und Weise. Was mir bis jetzt tatsächlich auffällt und fehlt, ist so ein bisschen, ich fand, It Takes Two hatte eine liebevollere Story, eine schönere Story insgesamt. Wobei, wie gesagt, ich bin noch nicht durch, ich kann es noch nicht komplett bewerten. Und es gab schon mehr Passagen, die dir nicht wirklich telegraphed wurden. Also, dass du nicht aktiv wusstest, was du tun musst und nur durch mehrfach Versuchen dort weiterkommst. Das fand ich nicht so geil gelöst, weil es zu oft der Fall war. Kann gerne Passagen geben, wo das so ist, aber das war irgendwie, ganz oft hat sich das wiederholt und wir hatten Stellen dann irgendwie gespielt, wo wir einfach keinen Bock mehr hatten, so ungefähr. So irgendwie, okay, wir beißen uns jetzt durch und danach hören wir auf, weil irgendwie ist gerade nervig. Das fand ich doof, aber soweit ist das ein cooles Spiel und einfach genau das, was man erwartet und es macht Spaß auf jeden Fall.
Ich finde es geil, wie die das, die haben ja dieses eigene System, wo es heißt, okay, du kannst nur zu zweit spielen und dann mit diesem Freundescode, dass du dann eine weitere Version sozusagen verschenken kannst, der dann halt mit dir zusammenspielen kann. Ich finde diese ganze Idee, dieses ganze System so cool und schön einfach, dass das so gemacht wird und nicht wie früher von wegen, ja, dann müssen halt zwei Leute das Spiel kaufen, doppelt abkassiert.
Ja, das würden viele andere tatsächlich so machen, ne? Und in dem Fall ist es wirklich cool, weil wenn das nicht der Fall wäre, dann potenziell nur die Hälfte der Spielerzahlen, gleichzeitige Spielerzahlen, die Ada geschafft hätte, tatsächlich. Ja. Aber das finde ich richtig cool. Leider habe ich es noch nicht gespielt. Ich hatte das irgendwann mal vor, wenn es ein bisschen älter ist und mit meiner Tochter zum Beispiel zu versuchen.
Nice.
Das würde ich ganz cool finden. Irgendwann wird auch der Zeitpunkt kommen, aber noch nicht.
Ja, ja.
Und das, ich finde, ich muss sagen, je nachdem, wie das gemacht ist, Johnny, finde ich das aber geil. Du hattest mir ja einmal das Spiel gezeigt bei dir, Superliminal.
Superliminal, geil.
Ja. Und da ist es ja auch nicht obvious, ne? Du hast einen Raum, du hast Möglichkeiten, du hast dies, du hast das. Es ist aber nicht obvious, was du machen musst. Und ich hoffe, das geht in die Richtung, dass es nicht direkt so obvious ist. Okay, dann stelle dieses Fass auf den Punkt, um die Tür zu öffnen quasi, sondern wirklich dann ein bisschen zum Nachdenken. Das würde ich feiern.
Ich meine tatsächlich gar nicht die Rätsel, das ist ganz gut, sondern wenn du zum Beispiel so schnelle Passagen hast, wo du vielleicht ein Motorrad fährst oder läufst oder irgendwie weglaufen musst, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und du einfach nicht gut genug siehst, wo du langlaufen musst oder es nicht gut genug angezeigt wird. Du teilweise nicht weißt, warum du jetzt gerade stirbst. Okay, hier komme ich vorbei, da komme ich plötzlich nicht vorbei. So, weißt du, das ist so, das war ein bisschen weird einfach. Ich habe nichts gegen solche Passagen, gerne, okay. Auch ein bisschen knackiger, aber es war einfach irgendwie zu viel in kurzer Zeit.
Ja, quasi das Polishen, ne?
Genau, da hatte ich das Gefühl, das fehlt ein bisschen.
Aber solche Games wie jetzt hier Split Fiction, It Takes Two, dann gab es ja noch, wie hieß das nochmal mit dem Knastausbruch? A Way Out, genau. Zeigt ja, dass eigentlich die Community auch wieder richtig gerne auf solche Couch-Corps zocken will. Wir haben das ja viel, viel gehabt in den letzten Jahren, dass du entweder nur online zocken konntest oder du hattest halt wirklich nur solche Sachen wie Tekken oder FIFA, was du dann auf der Couch mit einem Kumpel zocken konntest. Und die Leute haben Bock drauf, das merkt man auch an diesen Spielen, deswegen haben die auch so krass viele Spielerzahlen. Solche Spiele, die kommen jetzt auch immer mehr raus und die Leute lieben sie. Leute, Entwickler, baut bitte wieder Couch-Koop-Games. Das ist geil.
Ich habe eine Idee für ein Couch-Koop-Game, was richtig cool sein könnte. Und Leute, falls ihr Lust drauf habt, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir können Crowdfunding starten oder sonstiges. Aber Pulp Fiction als Couch-Koop in die Richtung.
Wow.
Na, das ist nicht super.
Das wäre ein Lizenzproblem,
wenn man die Rechte hätte. Ja. Genau.
Aber geile Idee.
Ja, voll. Und man muss sich ja mal reinziehen, ne? Sorry, wir ziehen das jetzt vielleicht gerade ein bisschen länger, das Thema, aber 260.000 gleichzeitige Spieler, das ist das, was World hatte, Pi mal Daumen, also Monster Hunter. Das ist schon krass. Wie gesagt, das Interesse an solchen Spielen ist da und ich feiere es auch. Es macht halt einfach Bock.
Ich stimme auch Hase vollkommen zu, dass er sagt, man sieht, dass es wieder zurück zum Couch-Koop geht oder zum Discord-Koop, kann man schon fast sagen. Es wird ja viel zusammen auch gestreamt und so weiter. Das finde ich schön, dass wir von der Zeit früher, wo es halt so war mit dem Couch-Koop, jetzt weggegangen sind eine lange Zeit und langsam wieder zurückkommen. Das macht mir persönlich sehr, sehr viel Spaß. Gut, dann kommen wir aber zu einem Thema, das vielen Personen nicht so viel Spaß macht. Und zwar geht es wieder um Ubisoft. Wir haben es ja in der letzten Zeit mitbekommen, die Aktien von Ubisoft sind extrem gefallen. Finanziell ist es eine Lage, die nicht so schön ist. Und deswegen versucht Ubisoft jetzt, ihre finanzielle Lage zu stabilisieren. Und wie machen die das? Oder was ist zumindest deren Plan? Ubisoft hat eine neue Geschäftseinheit gegründet, welche die, ich mache jetzt mal diese Anführungszeichen, großen Marken verwalten soll. Und darunter sind auch Titel wie Assassin's Creed. Was bedeutet das? Es werden gerade aktiv Publisher, wie zum Beispiel Tencent und so weiter, gesucht, die dort bei diesen Spielemarken Minderheitsbeteiligung erwerben können. Sprich, die kaufen sich dort ein. Es wird zwar gesagt, ja, es ist immer nur so ein kleiner Teil, so eine kleine Gewinnbeteiligung und so weiter, aber versucht Ubisoft jetzt gerade so ein bisschen deren Marken zu verkaufen, um wieder Luft zu bekommen, sage ich mal. Es wurde sogar darüber gesprochen, dass die vom Aktienmarkt runtergehen oder sich rauskaufen möchten, um das alles abzufedern, abzufangen.
Downfall of Ubisoft, ne? Wir haben es schon ewig gesagt, man merkt es schon ewig. Zum Vergleich, ich meine, 2021 soll die Aktie ungefähr bei $80 gelegen haben. Mhm. Jetzt, nicht genau jetzt, aber Stand ungefähr so heutige Zeit, plus minus paar Monate, liegt die wohl bei knapp $12 oder irgendwie sowas. Also die haben schon ordentlich abgebaut. Und man sieht es ja auch an deren Erfolgen oder Misserfolgen, ne? Star Wars Outlaws.
Ja.
Oder Outlaw.
Outlaw.
Outlaws. Okay, wie auch immer. Mhm. Hat mega gefloppt. Assassin's Creed auch nicht mehr auf dem hohen Stand, den es früher mal hatte, wobei wir dazu auch nachher nochmal kommen werden. Die haben ein riesiges Problem. Dazu kommen diese ganzen Entlassungen, die natürlich irgendwie dazugehören. Die können irgendwann mal einfach nichts mehr anderes tun oder an keiner anderen Stellschraube eben drehen. Zahlreiche Skandale, die da zugange waren. Irgendwie hängt da noch drin, dass die CEOs oder irgendwelche ganz groß bekleideten Jobs und Stellen innerhalb dieser Firma wohl in einer Familie angehören, genau weiß ich nicht, wie die Guillemot oder irgendwie sowas.
Ja, das ist die Gründerfamilie.
Die wohl, genau, irgendwie so, die auch laut Aussagen, ob das jetzt so stimmt oder nicht, sagen, naja, wir werden das nicht freiwillig abgeben, entweder gehen wir da jetzt quasi mit unter oder wir schaffen es da wieder raus, also so ganz, ganz weirde Sachen. Und da spielt das jetzt einfach mit rein, ne? Wollen irgendwie Sachen verkaufen, ganz weird, ganz weird.
Aber Ubisoft leistet auch einfach nicht mehr. Man merkt es ja auf dem Markt. Wo haben wir nochmal ein Ubisoft-Game gehabt, wo die Leute gesagt haben, geil, geil, dass dieses Game da ist. Wir kriegen jedes Jahr neues Assassin's Creed, wir kriegen Spiele, die eigentlich so, ja, einfach da sind, wo keiner sich mega freut, dass das Spiel rauskommt. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gesehen habe, Ubisoft bringt ein Spiel raus, ich habe Bock drauf. Also ich freue mich doch, dass es rauskommt.
Hey, ich bitte dich, Skull and Bones, Quadruple A.
Ja, Mann.
Hat dir das nicht gefallen?
Richtig gutes Spiel.
Das ist das größte Problem, ne? Wir hatten die Diskussion ja schon mal in Bezug auf AAA, Quadruple A. Das wird ja nur berechnet nach dem Wert der Herstellung des Spieles. Mhm. Nach dem Preis der Herstellung des Spieles und ja, weil es so fucking teuer war, war das halt ein Quadruple A und ja, ist nicht gut angekommen und dann wundert man sich, warum die Aktie so tief ist.
Was soll denn dann so GTA 6 sein? Octa Double A? Wie nennt man das?
Octuble.
Irgendwie Octuble. Sowas.
10-10-1, 10-10-2.
Ja, dazu kommt, die haben sich ja auch übelst übernommen, ne? Die haben ja, falls ihr so ein bisschen die Struktur kennt von Ubisoft, die haben Studios auf der ganzen Welt verteilt. Das heißt, Studio in Singapur arbeitet, während andere schlafen, dann werden die Dateien, die generiert wurden, was gearbeitet wurde, wird weitergereicht in das Studio, was jetzt quasi wach ist und arbeitet in whatever, New York, so ungefähr, ne? Und die haben verschiedene Standorte und einfach zu viele Mitarbeiter und wenn man eben die Leistung nicht bringt, wie Hase gesagt hat, wofür brauchst du denn diese ganzen Studios, die nicht das generieren, was sie sollten? Dass das unfassbar teuer ist, ist gar keine Frage. Da müssten sie viel mehr machen.
Ja. Wir werden sehen, wohin die Reise geht. Es ist jetzt aktuell der Stand, dass diesen Monat noch Angebote abgegeben werden könnten zu verschiedenen IPs, wo man sich dann reinkaufen kann. Vielleicht möchte einer von euch sich ja reinkaufen, keine Ahnung, für so Minderheiten.
Ich kaufe Assassin's Creed.
Ja, komplett Assassin's Creed. Was würdest du dann machen?
Mach
dann
aus dem Banjo-Kazooie-Batzenatz.
Batzenatz.
Aber Open World, ne?
Ja klar, mit Autos.
Ich leide immer noch.
Dann kommt Desmond wieder zurück, der geht in seinen Urahn da und das ist dann Banjo.
Ja, genau. Ja, eigentlich war er mein Bär.
Dann wird es zu einem Mario Kart und plötzlich spielen wir Zelda. Und dazwischen ist noch irgendwo Pferdesimulator, Alter.
Butts and Nuts and Horses.
Machen wir indirekt mit Ubisoft weiter und gehen zum Highlight. Und zwar ist es endlich soweit. Assassin's Creed Shadows ist endlich released worden. Jungs, was habt ihr dazu mitbekommen?
Also, ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Also, ich finde ja diese japanische Lore und so ziemlich geil. Ich glaube auch, dass das Spiel ganz gut sein kann. Ich habe jetzt so ein paar Videos gesehen, die NPC-AI ist wohl semi-schlau, funktioniert nicht so gut. Also du kannst dich wohl vor einen Gegner hinlegen und dann haut er die Luft kaputt und trifft dich nicht und solche Dinge oder liegst vorm Gegner und er sieht dich einfach nicht, obwohl du ihm eigentlich schon die Füße küsst, so nach dem Motto. Also die AI hat wohl extrem viele Lücken und ja, es ist halt ein Assassin's Creed, ne? Damals die erste Assassin's Creed war das einfach so, man hat sich gefreut, es kommt ein neuer Assassin's Creed Teil raus. Jetzt denkt man sich, ja, ist das neue Assassin's Creed Teil da, vielleicht zocke ich das mal irgendwie oder vielleicht auch nicht. Wenn ich es nicht zocke, habe ich auch nichts verpasst.
Ich muss sagen, ich habe tatsächlich Bock auf das Spiel.
Was?
Und das wundert mich selbst. Ja, das wundert mich selbst. Nicht nur, dass das Setting mich anspricht. Ich habe mir jetzt auch eben ein paar Sachen angeguckt, paar Meinungen, ein paar Reviews. Und es sieht schon gut aus. Es sieht aus wie das, meiner Meinung nach, das beste Assassin's Creed, das wir seit langem bekommen haben. Dafür fehlt natürlich noch, dass ich es spiele, gar keine Frage. Ich kann es noch gar nicht so bewerten. Aber es hat schon irgendwie Dinge, die mich voll ansprechen. Es gibt so einen leichten Basenbau, den ich cool finde. Du hast eben zwei Hauptcharaktere, die ganz cool umgesetzt sein sollen. Wobei man jetzt irgendwie schon herausgefunden hat, den Großteil wirst du spielen mit Naoi, wie auch immer sie heißt, und eher so 30-40% mit Yosuke, dem Samurai. Aber was mich vor allem am allermeisten gecatcht hat, wo ich gesagt habe, okay, das interessiert mich jetzt, beziehungsweise das macht es für mich besser. Die Open World soll gestreamliner sein, aber auf eine gute Art und Weise. Bedeutet, dass du nicht mehr so viel krass Filler-Scheiß hast,
hab ich auch gehört,
aktiv,
ja.
Sondern viele Aufgaben, die gut sind, die gut umgesetzt sind, die eine Geschichte verfolgen. Natürlich wird es auch noch ein bisschen Krams geben, gar keine Frage. Aber dass du nicht einfach nur, okay, sammel 200 Federn oder so eine Scheiße, sondern okay, du hast hier dedicated 10 Aufgaben für Yosuke, irgendwie Kämpfe absolvieren. Du hast so und solche Stealth-Missions, die du absolvieren kannst. Du hast überall Story mit eingebunden, die dir die Charaktere näher bringt, welche im Übrigen relativ gut sein soll. Nicht die hohe Kunst des Storyschreibens, aber auch eben für einen Assassin's Creed schon eher ja, top-notch sein soll. Und das hat mich irgendwie sehr angesprochen, dass ich mir denke, okay, wenn die Open World jetzt nicht einfach nur ist, ich gehe irgendwo hin und habe hier 20 Punkte, die ich abklappern muss aktiv, sondern ich kann den Scheiß lassen, weil da jetzt auch nicht unbedingt, so habe ich gehört, ein Marker hochsetzt, irgendwie so Prozent für den Erfolg, sondern das musst du gar nicht machen, wenn du es gar nicht willst. Und das gute Sachen sind, dann habe ich da echt ein bisschen Bock drauf, muss ich echt sagen.
Das ist ja auch was, also das hatte ja Witcher ziemlich geil gemacht, ne? Dass du diese Nebenmission machst, weil du machst sie und du erkennst da einen Sinn hinter. Also die haben eine eigene Story. Die Nebenmissionen sind mega gut erklärt, zeigen ein bisschen so nebenbei so ein paar Charaktere und so. Wenn die sowas eingebaut haben, mega geil, mega geil. Weil dieses, was du meintest, dieses geh 200 Federn sammeln, geh 3 Kamele streicheln, was auch immer. Am Ende, wozu? Wo ist der Mehrwert? Das ist einfach nur, um die Spiellänge zu verlängern. Und sonst hast du da gar keinen Mehrwert für. Hast du vielleicht nochmal ein neues Outfit gekriegt oder irgendwie eine Waffe oder so, wenn du es abgeschlossen hast? Das war's. Ne? Und da steckst du so viel Zeit rein, um diese Nebenmission zu machen. Aber wenn du wirklich Nebenquests hast, wo du eine Story hast, wo vielleicht dann die Charaktere weiter erklärt werden, irgendwelche NPCs erklärt werden oder irgendwelche Nebenstories, was auch immer, dann hast du einen Mehrwert und dann lohnt es sich, die auch zu machen und dann macht es das Spiel auch besser.
Ja, so wie ich das sehe, haben die runtergefahren mit den RPG-Elementen, was ich persönlich nicht so gut finde, aber alte Fans der Serie wirklich abholen wird, hundertprozentig, die nicht so darauf erpicht sind, zu min-maxen und jeden Stat hochzubringen und keine Ahnung was. Aber dafür haben die, denke ich mal, sehr viel gearbeitet an Mechanics, also Kampfmechanics in diese Richtung, dass du viel mehr machen kannst. Und vor allem wegen dem Setting kannst du nicht mehr, so ein clunky Assassin dahin packen. Du musst richtig smooth daherlaufen. Ne? Das muss von den Bewegungen her richtig reingehen. Der Controller muss sich gut anfühlen und die Bewegung des Charakters sehr, sehr abgestimmt darauf. Und ich denke, also laut dem Gameplay, vom Fühlen her ist natürlich die Schwierigkeit, aber vom Gameplay her sieht das echt top aus. Ne? Das ist so schön einfach nur und um einiges besser geworden als die anderen Sachen.
Wenn wir so ein bisschen auf die Statistiken gehen möchten, wir haben natürlich auch bei Metacritic reingeguckt. Je nachdem, auf welcher Plattform man sich befindet, sind es 78 bis 87 Punkte von der Presse. Das große Problem, das hier ist, ist der User-Score. Der liegt bei 5,8. Und das ist natürlich nicht so schön. Ich werfe mal in den Raum, dass das Kind dort schon sehr, sehr früh in den Brunnen gefallen ist und dass die Meinung vieler Spieler vorab schon negativ eingefärbt ist. Großer Punkt, der mir das bestätigt, ist, es gab besonders aus Japan schon wieder Probleme oder Aufschreie, dass die Japaner Angst haben, dass dort Schreine und Tempel und so weiter zerstört werden oder mit Graffiti, Vandalismus und so weiter da das alles gemacht wird, weil es in Assassin's Creed Shadows wohl möglich war, Tempel zu zerstören. Das wurde aber Day One schon gepatcht. Und trotzdem gab es da so einen Riesenaufschrei, was ich halt komplett gar nicht verstehe, was total übertrieben ist. Und man merkt einfach, es ist schon vorab viel zu negativ von der ganzen Spielerschaft und den ganzen Personen, die dort involviert sind, aufgenommen.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dieser User-Score auf Metacritic, schön, dass er da ist, aber auf den lege ich gar nicht so den großen Wert. Ja. Das ist ein guter Indikator für eine gewisse Stimmung. Es ist kein guter Indikator für, wie gut ist dieses Spiel wirklich. Wir haben es auch bei Last of Us 2 gesehen. Das wurde komplett in den Boden gehatet aufgrund von LGBTQ-Geschichten und irgendwie, mir gefällt der Hauptcharakter nicht und was eine Scheiße und was haben sie da mit dem Hauptcharakter gemacht aus dem ersten Teil und bla 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 bla. Das ist eine valide Kritik, die man äußern kann. Teilweise überhaupt nicht. Also wenn ich mir da Sachen durchgelesen habe, dachte ich, meine Fresse, dass es überhaupt erlaubt ist, sowas zu schreiben. aber ja, voll, ist einfach so. Aber es sagt dir halt nicht, wie gut dieses Spiel ist. Und Last of Us 2 ist nun mal trotz alledem ein geiles Game, ob jetzt Leuten gewisse Sachen gefallen oder nicht. Und du hast es gesagt, das Kind bei Assassin's Creed Shadows ist vor langer Zeit schon in den Brunnen gefallen. Es gab so viele Probleme, Verschiebungen, so viele Skandale in Anführungsstrichen, die vorher schon aufgetaucht sind. Natürlich ist der User-Score da einfach für den Arsch, weil Leute einfach irgendwas Komisches schreiben. Punkt. Ne? Und wir sehen aber eben so eine Durchschnittswertung von, sage ich mal, 80% bis 85%. Ist eine Hammerwertung. Das ist gut. Ja. Das ist wirklich gut. Für ein Assassin's Creed ist das der Hammer. Und das zieht mich eben noch mehr rein, dieses Spiel mal auszuprobieren. Es wird auch seine Fehlerchen haben. Wir haben es schon gehört, AI nicht so stark. Das Kampfsystem gefällt dem einen, gefällt dem anderen nicht. Ein bisschen weniger RPG-Elemente, was ich cool finde. Ich brauche dieses Min-Maxing nicht bei einem Assassin's Creed, sage ich ganz ehrlich. Mich regt schon fast auf, dass es wieder verschiedene Rüstungen und Waffen gibt, die du so looten kannst, sprich irgendwie so grüne, blaue Legi-Epics und so. Das finde ich irgendwie weird, das passt für mich da nicht rein, aber akzeptiere ich jetzt erstmal so. Und ich weiß ich nicht, der User-Score.
Ich habe ja auch nochmal nachgeguckt, Rezensionen zum Beispiel bei Google. Ne? Wir wollen mal gucken, was da so bei Ramkum rumkam, also für Assassin's Creed. Was mich da so gewundert hat, es gibt extrem viele 5-Sterne-Bewertungen und extrem viele 1-Sterne-Bewertungen, aber dazwischen sehr wenig. Und wenn man sich die 5-Sterne-Bewertungen anguckt, sind die immer ziemlich detailliert und haben beschrieben, was gut ist, was nicht so gut ist. Die 1-Sterne-Bewertungen, das war viele Texte, wo man einfach so gedacht hat, ich glaube, der Typ hat das Spiel gar nicht gespielt. Der wollte einfach nur hier einmal seinen Frust rauslassen nach dem Motto. Ne? Deswegen bin ich da ziemlich bei dir, Johnny. Also diese User-Score, das macht keinen, also ich glaube, der ist kein Score, auf den man vertrauen sollte.
Lief nicht auf meinem PC, Scheißspiel. Ja.
Deinstallier doch deine ganze RGB-Software, du Opfer. bevor du rummeckerst, wie bei Monster Hunter. Heilige Scheiße.
Das ist so wie bei Amazon-Rezension. Ja, so. Nur 4 Sterne, der Paketbote war nicht so nett. Gut, eure abschließenden Worte zu Assassin's Creed Shadows.
Also wie Johnny gesagt hat, ich denke mal, ich werde es auch noch mal irgendwann zocken, jetzt nicht zum Anfang. Wir gucken, wenn es mal ein bisschen günstiger wird. Bin gespannt. Ich glaube, es kann, wie Johnny auch gesagt hat, eines der besseren Assassin's Creed-Teile jetzt sein. Also besser als die letzten, die jetzt rauskamen. Bin einfach gespannt, was dabei rumkommt. Werde mir vielleicht nochmal 1-2 Videos angucken dazu und dann hoffe ich mal, dass sie mit Assassin's Creed jetzt wieder in die richtige Richtung fahren.
Ja, ich denke auch. Im Angebot wird das definitiv mitgenommen, im späteren Verlauf. Ich habe schon leider Odyssey und Valhalla verpasst, werde ich potenziell vielleicht irgendwann mal nachholen, wenn ich ganz lange Urlaub mal habe.
Und ganz Langeweile.
Und ganz viel Langeweile. Und das wird genauso sein mit Shadows.
Ich stimme euch da vollkommen zu. Ich denke auch, es ist der erste richtige Schritt in die gute, richtige Richtung. Und wir werden sehen, was in der Zukunft mit Ubisoft passiert. Kommen wir aber jetzt zu meiner Lieblingsrubrik. Und zwar ist das der News-Quickie.
Woo! Ich habe voll Bock. Ich habe richtig Bock. Weil wir wissen einfach ja auch selbst nicht, welche Quickies du reinbringst. Ja. Kurzer Impact, kurzer Insight. Wir wissen natürlich, worüber wir reden. Aber die Quickies sind immer geheim. Die hält Enrico geheim. Da wissen wir nichts. Und ich bin sehr aufgeregt.
Let's go. Ich möchte immer ehrliche Meinung haben. Und deswegen erkläre ich auch noch einmal kurz die Regeln. Ich lese eine kurze Topic vor und die Jungs geben kurz und knapp Daumen nach oben, Daumen nach unten, Daumen in der Waagerechten, was es auch immer ist.
Linker Fußnagel nach oben.
Das haben wir auch schon mal gesehen, ja? Deswegen legen wir gleich los. Die erste Topic ist, ich habe jetzt in Monster Hunter Wilds 100 Stunden und fast die Platin-Trophäe. Daumen nach oben.
Du persönlich jetzt Daumen hoch.
Daumen hoch, klar.
Daumen hoch. Ich bin Hunter Rank irgendwas um die 80, 85 oder so. Ist ein geiles Spiel. Ist ein geiles Spiel.
Ich bin, glaube ich, 110 oder 115 oder sowas. Gar nicht so hoch für die Stunden, weil ich jetzt halt Platin-Trophäen viel skippen und resetten muss und so weiter. Und das dauert ewig, macht aber richtig viel Spaß.
Ich glaube, ich habe nach dem High Rank aufgehört. Ich habe Level 47 oder so und irgendwie ist die Luft
raus. Ja, man muss sich da schon seine Aufgaben suchen, aber es macht richtig viel Spaß. Wo man sich auch was suchen kann, ist tatsächlich der Steam Spring Sale. Und dieser läuft gerade. Schlag gerne zu. Es sind geile Angebote. Ein kleiner Tipp von mir, Helldivers 2.
Daumen nach oben, Angebote sind immer gut.
Ja, Daumen hoch.
Gewinne, gewinne, gewinne.
Jetzt aber mal zu einer ehrlichen Topic. Und zwar haben wir einen ersten Trailer zu Silent Hill F bekommen. Und dieser spielt in einer japanischen Schule so 1960 rum. Und das Motto dieses Spiels ist tatsächlich von den Publishern Schönheit im Schrecken. Und das finde ich richtig geil. Und was ich noch geiler finde, ist, der legendäre Komponist Akira Yamaoka kehrt für dieses Spiel wieder zurück. Daumen nach oben.
Alle Daumen, die ich habe und noch alle anderen, die ich noch finde. Silent Hill, ich will jetzt. Also, ihr wisst, ich liebe solche Spiele, ich liebe Horror, ich liebe Tod.
Dinge, die außerhalb des Kontexts weird klingen.
Ja, deswegen schneidet das bitte nicht raus und macht das als eigene Tonspur. aber nein, ich liebe diese Spielereihe und ich habe da richtig Bock drauf, auch dieses Setting mit dieser japanischen Schule. Einfach geil. Ich rede gerade und kriege Gänsehaut.
Schwöre auf Möhre.
Das wäre auch wirklich so ein Projekt, wo man sich zusammensetzen könnte und das Ding immer durchballern könnte. Safe. Ne?
Ja, Mann. 100.
Und zusammen in eine Gemeinschaft in die Hose scheißen.
Oh ja, die gleiche Hose.
Daumen hoch. Hammergeil. Silent Hill, geil, Hasard's gesagt. Dieses japanische Setting, immer geil. Ich nehme da alles mit, was geht. Erinnert mich übel an Fatal Frame von damals und diese zahlreichen, wie sie auch immer hießen, auf PlayStation 2 gab es so viele Geschichten in der Richtung. Ich habe Bock.
Kommen wir zur nächsten Topic. Und zwar gibt es eine Statistik, die zeigt, wie wir mit KIs umgehen. Wir sind ja jetzt alle im Alltag mit ChatGPT und so weiter, ja, den ganzen Tag in Kontakt mit KIs. Und die Statistik sagt, 70% der Menschen sind höflich zu KIs. Die meisten aus Gewohnheit, bitte, danke und so weiter. Aber 17% sagen, sie denken, es ist sinnvoll für die Zukunft.
War das nicht sogar so, dass es bewiesen wurde, dass die KI nach einer Zeit, wenn du sie schlecht behandelst, dir bewusst schlechtere Antworten gibt? Ich glaube, da gab es das mal, dass das getestet echt cool wurde. Und
das ist
wenn du unhöflich zur KI warst, dann hat sie irgendwann aufgehört, dir vernünftige Antworten zu geben. Also nicht aufgehört, aber nicht mehr so präzise, wie wenn du immer nett zu ihr warst.
Also ich war vorher bei der ersten Gruppe, die das aus Gewohnheit gemacht haben. Jetzt nach Hases Antwort bin ich bei diesen 17%, die sagen, es ist besser für die Zukunft.
Genau so. Ist gerade auf 18% gestiegen.
Also ich bin immer höflich zur KI. Also ich auch. Ich meine, gehört dazu, ne? Irgendwann kommt die KI und dann greift mein Staubsaugerroboter nicht mich an, weil ich immer nett war.
Wie bei Final Fantasy, der Lufterfrischer.
Das stimmt. Ja. tatsächlich habe ich auch vorher schon, bevor AI so groß wurde, mit Siri ein bisschen hantiert. Und ich habe auch immer Danke gesagt, wenn Siri irgendwas für mich erledigt hat. Aus Gewohnheit, absolute Gewohnheit. Und irgendwie aus Höflichkeit. Ganz weird. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber auch bei ChatGPT sage ich halt immer irgendwie Danke oder keine Ahnung was. Einfach, es gehört sich.
Das ist crazy. Bei mir tatsächlich genauso.
Ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht. Noch nie einen Gedanken daran verloren, in Anführungszeichen. Oder nie darauf gekommen, allein schon, dass es so beeinflusst werden kann. Aber natürlich, wenn man das hört, ergibt das absolut Sinn. Mhm. Und jetzt wird ab jetzt mit Bitte, Danke und alles. Besonders, wenn chinesische Produkte gekauft werden.
Du siehst hinten dein Air Refresher, wie heißt er, Ventilator. Der könnte dich von hinten angreifen bei Podcast-Aufnahme, wenn du demnächst nicht Bitte, Danke sagst, Arthur.
Ja, das stimmt allerdings. Deswegen achtet bitte drauf, guckt auf meine Cam. Nicht, dass hier auf einmal gleich so...
Wo ich auf jeden Fall auch Danke gesagt habe, ist, als ich den neuen Trailer zu Pokémon Legenden Z bis A gesehen habe. Und warum? Pokémon hat jetzt in diesem Teil ein Echtzeit-Kampfsystem und das erinnert mich sehr, sehr, sehr krass an Digimon World 1. Die Grafik ist aber leider genauso wie in den anderen Teilen, deswegen von mir aber einen Daumen nach oben für dieses Kampfsystem.
Also ganz ehrlich, ich komme überhaupt nicht mehr mit bei Pokémon. Gefühl kommt jede Woche irgendwas Neues von Pokémon, eine neue Serie, neue App, neues Game, neues Tier, neue Explosion.
Neues Set bei Pokémon Pocket.
Und ich bin da jede total Woche überfordert, ehrlich gesagt, und kann keine Meinung mehr zu Pokémon äußern, sonst ich bin Pokémon überfordert.
Ja, Daumen seitlich. Ich habe nämlich von dem Trailer noch nichts gesehen. Ich habe mitbekommen, dass es einen gibt. Ich bin da aber auch quasi raus, so wie Hase, abgesehen von Pokémon Pocket, was ich immer noch spiele. Und wie gesagt, gefühlt kommen alle zwei Wochen ein neues Set, was mich ein bisschen unter Stress setzt. Aber ich bin da nicht mehr so.
Ich halte ein Echtzeitkampfsystem bei Pokémon für sehr, sehr schwierig. Das muss schon sehr, sehr gut gemacht sein und balanced sein. Weil jetzt haben sich Leute wie du auch, unter anderem Enrico, seit wie vielen Jahren, 20 gefühlt, eingespielt auf
länger.
Dieses ganze System, was wahnsinnig kompliziert ist ja mittlerweile, welche, um das allein schon auswendig zu lernen, welches Element gegen welches stärker, schwächer und sonstiges ist, sowas zu implementieren in ein Echtzeitkampfsystem, halte ich absolut für fast unmöglich. Muss ich ehrlich sagen. Deswegen auch seitlich der Daumen geneigt mit 15 Grad in Richtung Süden.
Stimme ich auch ein bisschen zu, aber ich freue mich einfach drauf. Die Trailer sahen geil aus und ich bin gespannt, ob es so ein bisschen Digimon World Vibes hat. Das fände ich geil. Was viele Leute nicht so geil finden, ist tatsächlich die PS5 Pro und das zeigt sich in den Verkaufszahlen wieder. Die PS5 Pro hat im Vergleich zur PS4 Pro damals 45% weniger Konsolen vertrieben.
Daumen weiß ich gar nicht, hoch. Also ich finde, das ist eine gute Nachricht, weil der Preis einfach zu hoch ist. Egal, ob der Preis gerechtfertigt ist oder nicht, was er nicht ist, ist einfach too much. Es ist too much, es ist irgendwie so ein komischer Zwischenschritt ohne wirklichen Mehrwert, auch wenn einige Spiele mittlerweile PS Pro 5 Enhanced und whatever sind. Das kann alles seine Vorzüge haben, aber insgesamt sehe ich das Teil einfach nicht.
Ich hatte mir ja keine PS5 geholt, hatte mein PC ja die ganze Zeit. Und für mich war PS5 bis zu PS5 Pro gefühlt nur ein Jahr, dass es quasi instant hintereinander rausgekommen ist.
Ja.
Mehr war das für mich nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, jetzt schon eine PS5 Pro, was wollen die damit? Die haben doch, konnten die das nicht direkt in die PS5 einbauen, so nach dem Motto? deswegen ist es für mich so viel zu schnell. Natürlich ist es, weil ich keine PS5 besitze. Deswegen auch so schnell vorgekommen, aber trotzdem, es ist irgendwie, weiß ich nicht, war das bei der PS4 auch so schnell, dass es rausgekommen ist?
Nee,
habt ihr das
nicht
noch
so schnell, aber nein, es war nicht so schnell, aber du darfst ja auch nicht vergessen, dass die PS5 zum Release ja auch nicht wirklich erhältlich war. Das hat, glaube ich, fast ein Jahr gedauert, bis die wirklich im Retail-Store erhältlich waren. Das heißt, da kannst du dieses Jahr nochmal draufrechnen, plus minus 2 Jahre sind es, glaube ich, gewesen jetzt effektiv.
Fairerweise muss man hier aber auch sagen, dass die Verkaufszahlen der anderen Konsolen, also nicht Sony-Konsolen, auch Einbußen hatten. Wie viel das jetzt wirklich am Preis und der PS5 Pro hängt, muss man immer so ein bisschen in den Vergleich setzen. Ebenfalls eine nicht so schöne Nachricht ist, Fable Remake kommt doch erst 2026. Was man aber in den ersten Trailern gesehen hat, ist, es sieht sehr ähnlich aus wie The Witcher. Und dafür gibt's von mir einen Daumen nach oben, weil nehmt euch die Zeit und macht ein geiles Spiel.
Auf jeden Fall.
Zustimmung. Hat mir des Öfteren schon durchgekaut, Daumen nach oben. Lasst euch Zeit, polished gut, alles fein.
Ja.
Hase, du hattest vorhin ja schon gesagt, dass zu Devil May Cry eine Serie rauskommt. Am 13. Ja. April kommt die zweite Staffel von The Last of Us. Und die ersten Trailer zeigen, dass es schon wieder richtig, richtig, richtig geil aussieht. Von mir einen Daumen nach oben.
Daumen nach oben. Ich fand die erste Staffel schon mega, mega, mega geil. Man hat richtig dieses Feeling gespürt, was das Game auch gebracht hat. Wenn die Staffel 2 so weitermachen, wird so durchgesuchtet.
Ja, Daumen hoch. Das Einzige, was ich mir dachte, okay, Staffel 2 wird sehr wahrscheinlich den zweiten Teil bearbeiten, logischerweise. Das wissen wir zu einem gewissen Teil schon. Ob das das gesamte zweite Spiel ist, wissen wir noch nicht. Aber wie geht's danach weiter? Ja. Es gibt noch kein Last of Us 3. Wir wissen allerdings, dass schon irgendwie daran gewerkelt wird.
Aber es muss erstmal ein Remake und Remaster und so weiter von den ersten beiden Teilen nochmal rauskommen.
Genau, ja. Genau. Das ja eh. Und dann frage ich mich einfach, also wahrscheinlich ist das Projekt damit dann aber auch beendet. Ne? Es wird keine dritte Staffel mit dem dritten Film geben, mit dem dritten Spiel geben, weil wie lange soll das dauern? Und werden dieselben Leute noch beteiligt sein wollen oder können, wie damals, ein Pedro Pascal oder keine Ahnung, ne? Ist ein bisschen weird, die Frage, aber ich freue mich auf jeden Fall.
Also es ist eine Frage, die kann man nicht beantworten, weil es auch keinen dritten Teil gibt. Ne? Vielleicht hat der dritte Teil ja irgendwie, sind sie auch insgesamt im Spiel ganz andere Charaktere, weißt du ja nicht.
Vielleicht teilen die Staffel ja auch auf, ja. Also mit dem zweiten Spiel, vielleicht gibt es jetzt zwei Staffeln daraus. Könnte ich mir vorstellen, wäre ich total offen für, weil das Vertrauen einfach aus der ersten Serienstaffel schon da ist.
Daumen nach oben, ich muss die erste Staffel noch gucken.
Was?
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 Musst du, ey,
okay,
ganz ehrlich,
Hammer.
Mich. Nee, ist vollkommen in Ordnung, aber wenn du Fallout hast du, glaube ich, geguckt, ne?
Mhm.
Wenn du Fallout geil fandest, wirst du Last of Us noch krasser fressen.
Ja, nice. Und das ist auch vom ersten Game die Story quasi?
Ja.
Und richtig, super. Richtig gut.
Nice.
Und teilweise 1:1. 1:1 Szenen aus dem Spiel filmisch übersetzt. Das sieht so Hammer aus. Boah.
Ja. Nee, Arthur, jetzt ehrlich, geh. Jetzt sofort gucken.
Wir entschuldigen dich.
So, Arthur ist jetzt raus, wir machen weiter.
Angeblich soll dieses Jahr noch eine Xbox-Handheld-Konsole kommen und diese soll eng verknüpft mit dem Game Pass sein. Fände ich interessant, kann ja rein digital sein und dann alles aus dem Game Pass da drauf. Mega coole Idee, Daumen nach oben.
Auf jeden Fall, wenn es nicht so wird wie die PlayStation Portable, wo du deine PlayStation mal anhaben musst und die das irgendwie streamt, sondern es wirklich eine eigene, sowas wie ein Steam Deck oder sowas wird mit ordentlich Leistung, wo die Spiele auch vernünftig spielbar sind. Geil, immer geil.
Ja, vorerst Daumen nach oben, aber wie du schon sagst, der Vergleich mit Steam Deck kann man sehr schnell daraus ziehen. Und Steam Deck hat meiner Meinung nach an Leistung sehr schnell einbüßen müssen, sodass sehr schnell rausgekommene Spiele, also kurz darauf rausgekommene Spiele, schon zu anspruchsvoll war für das Steam Deck. Und das ist ein fataler Fehler, wenn du da jedes Mal 500 Flocken jede 2 Jahre ausgeben musst. Dann kannst du lieber deinen PC aktuell halten und Punkt. Ne?
Super, super cool. Ich liebe Handhelds. Ich finde das alles geil. Ich hoffe, dass das niemals aufhört und dass wir immer wieder kleinere Geräte bekommen. Side-Fact dazu, für die PlayStation Portable-Hase brauchst du nicht mehr zwangsläufig eine PS5. Das kam jetzt irgendwann mal vor einiger Zeit raus. Das ist irgendwie so ein Beta-Ding, womit du dieses Cloud-Gaming machen kannst. Ist ein guter Schritt in die richtige Richtung. Funktioniert, glaube ich, noch nicht so geil, aber ich finde das erstmal ganz gut. Also die PlayStation Portable ist jetzt nicht der größte Scheiße ungefähr. Man kann das schon mittlerweile versuchen.
Eins der besten Spiele, das jemals rausgekommen ist, Chrono Trigger, wird 30 Jahre alt. Square Enix hat mehrere Projekte angekündigt. Leider noch nicht genau gesagt, was für Projekte. Und ich werfe jetzt einfach mal in den Raum. Kommt ein Remake? Was meint ihr?
Muss.
Du hast Metal Gear sehr komisch ausgesprochen, muss ich sagen.
War klar, dass das kommt. Remake wäre hammergeil. Aber ich frage mich, wie sie das machen wollen. Ob es quasi nur eine in Anführungsstrichen Remaster-Version ist, die so ein bisschen hübscher ist, aber quasi nicht auf der Originalversion, also wirklich ein Remake. Ach, bla, ich verlaber mich hier ohne Ende. Weiß ich nicht. Fände ich cool, auf jeden Fall. Aber ich stelle es mir schwer vor.
Nee, ich denke, ein Remake muss auf jeden Fall kommen. Die Story war so schön, das Game war so schön. Und wenn du da einmal richtig Kohle reinsteckst, du kriegst das Ding sehr, sehr gut verkauft. Sehr viele Leute werden das spielen, hundertprozentig. Und also ich kann mir kein Game vorstellen, worauf ich bei welchem ich auf ein Remake so sehr warten würde und so sehr gehypt wäre. Weil wenn wir zurückdenken, Chrono Trigger, du hast die verschiedenen Epochen, die Zukunft, die Abgefuckte, die Vergangenheit mit Dinos, die mittlere Zukunft, alles Mögliche hin und her und alles und das jetzt in 3D und richtig schöne Grafik und alles Mögliche, das wäre wunderschön einfach. Deswegen hoffe ich, dass da mehr geht. Ne? Square Enix geht ja schon mehr in die Richtung. Und das hoffen wir mal, dass sie da mehr Erfolg erzielen und dass es sich ausbreitet auf andere Spiele.
Von mir auf jeden Fall auch einen Daumen nach oben. Das Problem, das ich da sehe, ist, in der letzten Zeit sprechen wir über sehr, sehr viele Square Enix-Titel, wo wir sagen, oh, da kommt ein Remake, da muss ein Remake kommen und die können so viel gar nicht umsetzen. Das ist von den Mitarbeitern her gar nicht möglich, auch zeitlich nicht möglich. Deswegen bin ich da noch ein bisschen skeptisch. Aber ich würde mich sehr drüber freuen, so wie Arthur auch.
Wir warten ja immer noch auf das Final Fantasy 9 Remake.
Ja,
ne?
Ja, das stimmt. Und da auch schon sehr lange. Worauf ich mich nicht freue, ist, Sony kauft sich die Filmrechte zu Resident Evil und möchte nächstes Jahr ein neues Reboot bringen. Dieses Reboot soll aber der Spielevorlage treu sein. Wir haben in den letzten Zeiten viele Spielumsetzungen, die gut funktioniert haben funktioniert haben. Aber bei Resident Evil habe ich Bauchschmerzen, da bin ich ganz ehrlich.
Also Resident Evil, ne, die haben da ja schon so viel mitgemacht. Die haben Filme gemacht, die haben Serien gemacht, die haben ein Reboot gemacht, das genau wie die Spiele sein soll. Das war doch alles Kacke. Also ich meine, der erste Resident Evil Film damals noch mit hier, wie hieß sie Mia?
Mila Jovovich.
Jovovich.
Jeder war mit Mila Jovovich.
der fing ja super an, ne? Also das mit den Menschen und so, das war ja noch sehr, sehr Resident Evil nah, aber danach, wo sie angefangen hat, Satellit mit ihren Gedanken durch die Gegend zu werfen, warum? Also das, ja, und gab es ja noch diese Serien, die sind aber nicht am Spiel, sondern, also die waren, hatten nicht mit dieser Story aus dem Spiel zu tun und mit den Charakteren und man immer Nebenstories, diese animierten, die waren eigentlich schon ganz cool, konnte man gucken. Und dann kam ja noch jetzt vor 5, 6, 7 Jahren, wo die gesagt haben, ey, das ist hier einmal neue Aufmache, der erste Teil von Resident Evil als sehr storynah, der Film war kacke. Also, wenn die das jetzt machen, dann machen die das bitte von Anfang an vernünftig, machen da eine geile, also die wirklich die Story einfach geil erzählt, dann ist okay, dann bin ich glücklich. Ansonsten lass dieses arme Spiel in Ruhe.
Ja, das ist das Ding, ne? Da blutet einfach auch mein Herz als Resident Evil Fan, kompletter Fan. Diese ständigen Kackfilme, also weiß ich nicht. Wenn sie es cool machen, klar, gerne, her damit. Aber haltet euch endlich mal an die Spiele, macht endlich mal was Vernünftiges. Und von mir aus geht komplett auf Trash. Also lasst es aussehen wie kompletter Quatsch. Macht diesen Trash-Faktor rein, aber haltet euch an die Charaktere im Spiel oder keine Ahnung was. Dann bin ich auch fein damit. Ne? Aber nicht wieder irgendeine Scheiße, bitte nicht.
Ja, die Filme waren bis dato ja immer Action basiert dann dementsprechend mit Ballern. Darauf haben die sich ja konzentriert. Ich denke, so wie mit den neuen Resident Evil Teilen, wenn die mehr auf Horror gehen tatsächlich, das könnte potenziell richtig reinschallern. Also ich sehe da Potenzial tatsächlich, erhoffe mir aber nicht zu viel dabei.
Ja, wenn die es richtig machen, kann es super werden. Also Resident Evil, die ganze Story, die Charaktere, die wir dort haben, das ist geiles Ding. Es ist ein geiles Ding. Und wie die das richtig machen, diesen Horror-Aspekt reinbringen. Jeder kennt diese Szene, der Resident Evil gespielt hat, der erste Teil, wo du die Ecke gehst und dieses Zombie dich so anguckt. so richtig heftig. Dieses Gefühl, das du da hast, das musst du auch im Film haben. Und das gab es bis jetzt auch gar nicht. Und zwar genau wie du sagst, Arthur, Schießerei. Und da kann ich auch nach Amerika fliegen.
Stark.
Kommen wir wieder zu einem positiven Punkt, ja, weil bei der Verfilmung gebe ich ganz klar den Daumen nach unten, aber wo ich einen Daumen nach oben gebe, ist bei Kingdom Come Deliverance 2. Ist ja sehr gut angenommen worden von der Community. Und jetzt gab es ein Mega-Update mit 63 GB. Das ist fast genauso viel, wie das Spiel eigentlich hatte. Und das beste Feature, was die implementiert haben, ist, man kann jetzt auf eigene Gefahr besoffen rennen.
Geil. Nice. Das erinnert mich an mein Leben.
Bestes Update. 63 GB haben sich gelohnt.
Das hat zu massiven Performance-Problemen geführt und da müssen die jetzt noch ein bisschen nachpatchen, aber geiles Feature.
Mega.
Daumen nach oben.
Ja, ich habe schon sehr, sehr viel Gutes über das Spiel gehört.
Wenn ich nicht so viel Angst davor hätte, dass es so groß ist und dass ich mich da drin so verlieren könnte, hätte ich schon lange angefangen. Aber wenn ich die Zeit habe, ich weiß nicht, im Urlaub oder so, dann werde ich es auf jeden Fall zocken, wenn es ein bisschen günstiger wird.
Ja, ich bin da auch nicht drin. Ich habe weder den ersten noch den zweiten Teil gespielt oder großartig was zu angeguckt. Aber es gibt ja Fans der Reihe, die aber auch wirklich auf diesem Hügel sterben werden. Also das ist, wenn du es feierst, ist das ein Spiel absolut für dich. Und das ist cool. Also
Jungs, Captain Titus kommt zurück. Space Marine 3 ist nun offiziell in der Entwicklung. Daumen nach oben.
Nice.
Daumen hoch. Holy shit, Daumen hoch.
Habe ich nie was mit zu tun gehabt.
Ich bin so krass in der Bubble drin. Ich habe meine 12 Jahre alten Figuren bei meinen Eltern aus dem Dachboden wiedergeholt und neu angemalt. Ich bin voll in der Bubble drin.
Geil.
Wo Arthur auch krass in der Bubble drin war, ist natürlich Baldur's Gate. Besonders Baldur's Gate 3. Und Hasbro hat jetzt angekündigt, dass es bald große News zu Baldur's Gate geben wird. Die haben noch nicht gesagt, was für News, aber wir können gespannt sein. Ich gebe da aber den Daumen in der Waagerechten, weil ich hoffe, die schlachten das nicht mit irgendeiner dummen Aktion aus. Weil wir lieben ja Larian und deren Arbeit und nicht unbedingt das, was Hasbro jetzt daraus machen möchte.
Ja, das stelle ich mir wirklich schwierig vor. Nicht, also die Gefahr besteht natürlich, dass die Rechte an dem Spiel, die haben die ja, aber dass die einem anderen Developer das Ganze geben und der das versucht, à la Larian Studios zu machen, weil Larian hat ja schon gesagt, wir machen nichts mehr in diese Richtung, keine DLCs, kein Nichts für Baldur's Gate 3. Wenn die sich jetzt einen neuen gesucht haben, um da irgendwas zu machen, schwierig.
Wenn die das machen, dann ist es auf jeden Fall Hass, Bro.
Hass, Bro. safe. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen im Zuge der ganzen Baldur's Gate 3 Geschichte. Dumme Entscheidung, sollten sie auf jeden Fall nicht machen. Also wir wissen es ja noch nicht. Es ist in Ordnung, wenn sie jetzt auf der Welle mitreiten und sagen, es gibt was zu Baldur's Gate und sie machen was damit. Cool, alles nice. Aber die sollen nicht irgendwie von mir aus mit einem Baldur's Gate 4 um die Ecke kommen, mit einem anderen Studio, welches übel verkackt. Also das will keiner. Ich glaube, es hätte schon direkt einen schweren Stand, weil es nicht von Larian Studios ist. Und das ist nicht gut.
Es gibt aber ein Studio, dem würde ich Baldur's Gate anvertrauen. Und zwar ist das Concerned Ape. Johnny, welches Spiel hat das Studio gemacht?
Das ist nicht unbedingt ein Studio, das ist eine Einzelperson und die hat Stardew Valley gemacht.
Richtig. Und zwar ist jetzt eine Baldur's Gate Village Mod rausgekommen für Stardew Valley. Und die sieht mal so geil aus. Es gibt 6 neue Karten, die damit dazugekommen sind und du hast diese ganzen Charaktere aus Baldur's Gate dort und kannst auch romancen mit denen. Es sieht so genial aus. Johnny, lad sie runter, fang wieder mit Stardew Valley an. Daumen nach oben.
Du bist krass. Ich gucke mir das gerade parallel mal an. Was zum Geier geht hier ab? Portal in Stardew Valley? Blut? Verderben? Was ist hier los? Ich bin mir nicht sicher, ob das gut ist. Es sieht gut aus. Es sieht sehr gut umgesetzt aus. Das muss man echt sagen.
Runter.
Mit Blut und Verderben hattest du mich.
Was ich auch immer wieder gut finde, ist, dass wir sagen, der News-Quickie wird kurz und knapp, aber wir so krass ausschweifen, aber es macht einfach am meisten Spaß.
Ja.
Und weil es mir heute so viel Spaß gemacht hat, bedanke ich mich wieder bei euch Jungs. Danke, dass wir uns heute Abend so zusammensetzen konnten und endlich wieder News gemacht haben.
Ja, danke dir, dass du mit uns das hier gemacht hast, dass du die News vorbereitet hast.
Gerne.
Waren wieder spannende Themen dabei und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Oh yeah, ich bin Arthur, ich bin Alkoholiker und hat Spaß gemacht.
Es ist immer wieder ein Ride, ey. Ich liebe die News, weil man weiß nie, was man bekommt. Wir diskutieren immer, finde ich, ganz gut und ausführlich über die einzelnen Dinge. Ich feiere es hart. Also vielen lieben Dank.
Ja, man weiß nie, was man bekommt und ich bin froh, dass es bis jetzt noch kein AIDS war.
Oh Gott, Alter, was ist los?
Gerade eskalieren wir komplett. Aber wenn es euch auch so viel Spaß gemacht hat, wie es uns Spaß gemacht hat, dann gebt uns gerne 5 Sterne. Folgt uns auf Instagram. Wenn ihr uns wirklich unterstützen möchtet, könnt ihr uns schon für einen kleinen Obelisken, den Peiniger, bei Steady abonnieren und uns helfen, diesen Podcast mehr in unseren Alltag aufzunehmen. Wir haben es oft gesagt, wir haben Projekte vor, die wir immer noch in Planung haben, die wir immer noch machen möchten. Wir möchten zur Gamescom. Das ist ein großes, großes Ziel dieses Jahr. Und dabei könnt ihr uns helfen. Dafür bekommt ihr natürlich auch den Podcast früher. Wenn wir die Produktion fertig haben, laden wir es direkt hoch. Und vielen Dank auf jeden Fall an die ganzen Leute, die uns jetzt schon unterstützen. Jungs, ich bedanke mich für diesen Abend und ich denke, wir sehen uns auch nächste Woche wieder. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss. Tschüss.